Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Sendung Zeichen der Zeit. Bei mir im Studio ist Gabriele Kubi, christliche Buchautorin. Sie hat in den 60er Jahren studiert, gehört zu der sogenannten 68er Generation. Es gab schon damals zu dieser Zeit, 1968, ein prophetisches Wort über diese Generation, die unsere Gesellschaft ja bis heute prägt. Frau Kubi, Humanae Vitae, das Dokument des Papstes, haben Sie damals in dieser Zeit überhaupt davon gehört? Haben Sie das mitbekommen, dass das veröffentlicht worden ist, diese Enzyklika?
Überhaupt nicht. Ich habe von der Kirche überhaupt nichts mitbekommen, denn die Kirche war schwarz, das war Herrschaft, das war Hierarchie. Und alles, was schwarz war, war out. Ja, dagegen war man ja, dagegen hat man ja gekämpft. Sodass ich also überhaupt nicht, das heißt, das zeigt auch wieder, man hat dann einen Popanz aufgebaut und man hat überhaupt keine Informationen. Sodass ich von diesem Kampf über Humanae Vitae habe ich überhaupt das erst zur Kenntnis genommen, nach meiner Bekehrung. Also ich habe dann mal schon davon gehört, aber nach meiner Bekehrung habe ich mich erst damit befasst. Und damals und auch in der ganzen Zeit bis zu meiner Bekehrung war für mich Verhütung so selbstverständlich, wie es für jeden anders ist. Ich habe Gott sei Dank 3 Kinder. Wenn es 6 wären, wäre ich glücklich heute. Ja, aber ich habe Gott sei Dank 3 Kinder und es ist das Kostbarste, was ich in meinem Leben habe. Dennoch habe ich in dieser ganzen Zeit, wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen, dass Verhütung vielleicht was sein könnte, was das Wort Sünde war ja auch nicht da, an dem irgendwas falsch sein könnte. Klar verhüte ich, ja.
Sie sprechen den Inhalt dieses Dokumentes, dieser Enzyklika an. In Humanae Vitae geht es um die Weitergabe des Lebens, um die Sexualität, die rechte Ordnung, in der Sexualität geschehen soll, eingeordnet sein soll. Welche Ideen sind denn in diesem Dokument enthalten, dass Sie damals dermaßen unterdrückt worden sind, dass Sie zum Beispiel als durchaus ja aktive, in der Gesellschaft und in der Politik aktive Studentin nichts davon gehört haben?
Also diese Enzyklika, die ich ja dann erst viel später gelesen habe, wenn man sie liest, ist sie ein prophetisches Wort, was in diese Zeit reingesprochen worden ist, denn sie benennt Probleme, die aus der Verhütung entstehen, die damals eigentlich noch gar nicht sichtbar waren. Und es ging ja darum, dass die Pille erfunden worden war. Ja. Es ist erstaunlich, dass wir die Pille, also Pillen sind eigentlich Medikamente, und wir nennen diesen Stoff die Pille, der in der Lage ist, das Leben und die Fruchtbarkeit in uns abzuschneiden. Was eigentlich die Fruchtbarkeit, dass wir fruchtbar sind, ist eigentlich das Kostbarste, was wir haben. Wenn wir es nämlich, das ist das, woraus der Mensch entsteht, und jeder von uns ist entstanden, weil der Mensch fruchtbar ist. Und jetzt wird diese Pille erfunden, die ich einwerfen kann und kann diese Fruchtbarkeit in mir abschneiden. Dass es diese Pille plötzlich gab, das wurde unglaublich begrüßt, damals von der ganzen Gesellschaft. Und es wurden Hoffnungen an diese Pille geknüpft, von denen man sagen kann, ja, das kann man irgendwie verstehen, dass diese Hoffnungen waren. Es wurde argumentiert, die Ehen werden besser. Ja, weil ich nicht immer Angst haben muss, dass ich schwanger werde, also kann ich mit meinem Mann oder der Mann mit mir öfters zusammenkommen und wir können uns in Liebe vereinigen. Aha, die Ehen werden besser. Es wird weniger uneheliche Kinder geben, natürlich. Ja, ich kann ja verhüten, klar gibt es weniger uneheliche Kinder. Und es wird natürlich auch weniger Abtreibungen geben. Warum muss ich abtreiben, wenn ich verhüten kann? Ja, fantastisch, wir brauchen großartig.
Schöne neue Welt.
Schöne neue Welt, dass wir so weit gekommen sind. Was ist passiert? Die Ehen sind zusammengebrochen. Die Abtreibung ist in die Höhe gegangen. Uneheliche Kinder sind ungefähr 20% heute. Also ist genau in die andere Richtung ausgegangen. Zur damaligen Zeit war schier die ganze Welt dagegen und vor allem auch die Kirche. Die eigene Kurie von Paul VI., er hatte eine Kommission, die intensivst gearbeitet hat. Schon unter Johannes XXIII. Ist die Kommission gebildet worden und er hat dann noch neue Leute berufen, die sich mit diesen Fragen auseinandergesetzt haben. Und er hatte sich ungeheuer schwer gemacht, diese Enzyklika zu verkünden gegen die Mehrheit der Kommission. Ja? In einer Zeit, wo alle gedacht haben, jetzt ist das schöne neue Welt ausgebrochen, jetzt ist unglaublicher Fortschritt geschehen, ja. Und da möchte ich ein Zitat vorlesen, was der Papst sagt, ja. Paul VI. Noch nie haben wir mit solcher Schärfe wie bei dieser Gelegenheit die Last unserer Aufgabe im Dienste der gesamten Menschheit gefühlt. Wir möchten in der Tat hoffen, dass alle, besonders die christlichen Eheleute, auch wenn sie den Eindruck haben, dass unser Wort schwer zu erfüllen ist, es verstehen mögen, dass nur die Treue zum Denken Christi diese scheinbare Strenge motiviert hat. Also er hat gerungen, Und da gibt es Berichte darüber und hat schließlich gesagt, ich verkünde das. Ich bin der Papst,
ich verkünde das. Paul VI. War sich durchaus der Tatsache bewusst, dass es schwierig sein würde, selbst innerhalb der katholischen Kirche, selbst innerhalb der christlichen Umgebung, dieses Wort zu verkünden und auch einzuhalten.
Ja, und er hat es nicht nur verkündet, also es ist der Grund für Hermanne wieder zu sagen, wir dürfen in die Fruchtbarkeit des Menschen nicht eingreifen mit künstlichen Mitteln. Ist nicht, weil dann, er warnt davor, da kommen wir noch drauf, er warnt davor, was alles für schlimme Folgen daraus entstehen, aber es geht von einer die Argumentation kommt von einer Auffassung des Menschen, vom christlichen Menschenbild her. Das ist der eigentliche Punkt. Der Mensch entsteht durch den sexuellen Akt. Der Mensch ist, wenn man überhaupt glaubt, hat eine ewige Seele. Das heißt, im sexuellen Akt kommt einerseits die Biologie von Mann und Frau zusammen und andererseits kommt von oben, die Seele wird eingesenkt in den neuen Menschen. Das heißt, es ist der Punkt, wo Gott und Mensch zusammenwirken.
Damit beschreiben Sie ja das christliche Verständnis von Sexualität. Jetzt einfach nur mal, um den Vergleich zu haben, wie würden Sie denn das Bild von Sexualität beschreiben, was die 68er-Generation,
Lustbefriedigung, es geht um Lustbefriedigung. Ja, überhaupt nicht, es gibt ja gar keinen Gott und es gibt ja über Recht und Ordnung und jede Art von Ordnung wurde ja diffamiert. Die Ordnung und Autorität wurde systematisch zerstört. Ja, sondern diese perfide Argumentation war, wenn wir uns aus der Lustangst befreien, wenn wir unserer Lustbefriedigung nachgeben, dann zerstören wir eigentlich diese repressiven Herrschaftsverhältnisse, die uns an der Entfaltung hindern oder was auch immer, ja? Und wenn wir uns nach unserer Lust leben, dann werden wir herrschaftsfreie Verhältnisse haben. Diese Idee wurde auch gefüttert von Margaret Mead, einer berühmten Anthropologin, die in irgendwelche Südseestämme gereist ist und gesagt hat, da ist herrschaftsfreie Sexualität. Inzwischen ist rausgekommen, dass alles gelogen war. Dass sie einfach gelogen hat, dass von diesen Berichten nichts war, weil sie hat sie erfunden. Aber davon wurde das genährt. Es gibt primitive Gesellschaften, es funktioniert. Ja?
Aber das war das andere Bild. Lag der Gedanke nicht nah, dass man sich überlegt hat, warum sind diese Gesellschaften primitiv? Ich meine, es ist doch irgendwo absurd oder irgendwie auch
in der Tat könnte man fragen,
dass man sich an unzivilisierten Gesellschaften ein Vorbild nimmt.
Ja, das ist eigentlich wahr. Es ist durchaus wahr.
Auf die Idee ist damals
niemand gekommen. Nein.
Obwohl es alles Studenten waren.
Also die haben ja keine gotischen Dome gebaut und die haben eigentlich auch es gab auch keinen Bach und es gab auch sonst nichts, ja. Und es gab auch keine Wissenschaft und gar nichts, sondern wir haben plötzlich geschwärmt angesichts dieser gefälschten Nachrichten von primitiven Gesellschaften, wo es freie Sexualität gibt. Wenn man näher hinguckt, ist das alles so eine ideologische Verwirrung und Irrsinn, dass man sich, wenn einem die Augen aufgehen, immer nur wundern kann und staunen kann, dass man sich darauf einlässt. Tun das Gleiche heute wieder.
Aber haben Sie den Eindruck, dass viele Alt-68er das im Nachhinein auch tun? Oder?
Nein, überhaupt nicht. Die ganze Gesellschaft tut es noch nicht. Ja?
Das heißt, Sie sind der Meinung, dass die Gesellschaft auch heute immer noch nicht sich sozusagen bewusst ist der Folgen, die diese Theorien und diese Ideen
haben. Wir können ja jetzt mal zu den Folgen kommen, was die Befürchtungen schon des Papstes damals waren, ja, weswegen ich eben sage, es ist wirklich Prophetie gewesen. Er hat es gegen den Widerstand der Welt, hat er das gesehen, er hat argumentiert von dem wesenhaften Auftrag, den Gott dem Menschen gibt, fruchtbar zu sein. Auf der ersten Seite der Bibel, seid fruchtbar und mehret euch als Mann und Frau geschaffen, um ein Fleisch zu werden. Das ist der eigentliche Auftrag. Da hinein gehört die Sexualität. Und das ist der Kern. Ja, und das dürfen wir nicht abschneiden. Und dann hat sich Paul VI. Gesagt, wenn ihr es aber tut, wenn ihr es doch tut, dann wird es Konsequenzen haben.
Allerdings muss man der Ehrlichkeit halber ja schon an diesem Punkt auch festhalten, dass zumindest eine, wenn auch nicht gewollte, positive Frucht der 68er-Generation ist, dass auch in der Kirche ein gewisser Fortschritt mitgebracht worden ist, nämlich zum Beispiel diese doppelte Dimension der Sexualität, eben nicht nur zu sagen, die Sexualität ist für die Fortpflanzung da, sondern eben auch zu sagen, eine doppelte Dimension, einmal die Fortpflanzung sicherlich, aber auch eben die Freude und damit die Stärkung des Bandes der Liebe zwischen den Eheleuten.
Klar.
Das war ja auch etwas, was vorher die Kirche so nicht verkündet hatte. Also kann man sagen, sozusagen ein Nebenprodukt der 68er-Revolution, was dann doch wenigstens noch als positiv bezeichnet werden kann.
Ich würde das jetzt nicht aufs Positivkonto der 68er schreiben, sondern ich würde dieses Dokument lesen. Da steht nämlich genau das drin. Da ist ja immer
Aber die Kirche hat das ja vorher so nicht verkündet.
Doch, ich glaube, es gibt auch ein Dokument, was dem vorausgeht. Aber die Praxis war nicht so.
Ja.
Also ich höre von Leuten, die noch ein bisschen älter ist als ich, von richtig braven katholischen Bauersfrauen in Bayern, wo ich lebe, was denen so passiert ist in der Ehe. Und es war kein Zuckerschlecken, sondern es war so die Ehe. Okay, keusch in die Ehe, monogam in der Ehe, aber dann darf der Mann mit der Frau machen, was er will. Und die Frauen haben ungeheuer darunter gelitten. Ja, die sind einfach hergefallen über die Frauen. Das gab's auch. Das heißt, es war noch nicht wirklich durchgedrungen, dass wir in der Tat vollkommen gleichwertig sind, wenn auch verschieden. Wir haben ein verschiedenes Wesen, aber wir, Mann und Frau, aber wir sind gleichwertig. Und die Sexualität hat diese beiden Funktionen der Vereinigung in Liebe und der Fortpflanzung und darf nicht rausgerissen werden. Und das ist passiert durch die 68er-Bewegung und hier war das Dokument, was ja keiner liest, ja? Aber die ganzen Leute, die Journalisten, die heute ja nur noch von Kondomen reden, man denkt, ihre Gehirnzellen sind durch Kondome ersetzt, ja, so. Sie reden eigentlich fast über nichts anderes mehr, ja. Jetzt beim Weltjugendtag. Kondome haben keine Rolle gespielt. Und der Journalist findet doch irgendeinen Weltjugendtag in Köln, ja. Also sie reden ja nur noch, der Papst stirbt oder der neue Papst wird gewählt, worüber reden die Medien? Kondome. Haben sie nichts anderes mehr im Kopf. Das heißt, diese Sexualität ist, aber es ist auch was Wahres dran, denn die Sexualität ist der entscheidende Punkt, ja. Und da ist dieses Dokument, was ja niemand liest, welcher erhabener Geist da drin ist, ja, das liest ja niemand, das ist eben der 68 zum gleichen Zeitpunkt verkündet. Und es erinnert an dieses Wort von Paulus, wo die Sünde wächst, wird die Gnade übergroß. Und tatsächlich ist, also was Sie jetzt gesagt haben, ja, das was Positives ist, es ist auf jetzt ein neues Bewusstsein da, was Sexualität eigentlich ist. Und das hat dann Johannes Paul ausgeführt durch die Theologie des Leibes. Ja, der hat es dann ganz weit entfaltet, diesen Kern. Aber die Geisteshaltung ist dieselbe, die Kirche ist nicht abgewichen. Ja?
Aber gehen wir noch einmal zurück auf den prophetischen Charakter dieser Enzyklika von Paul dem VI. Welche Entwicklungen hat er denn vorhergesehen, die ja dann so heute auch noch in unserer Gesellschaft eingetreten sind?
Ja. Also das sind vier Punkte. Die künstliche Empfängnisverhütung, ich zitiere Paul den VI., die künstliche Empfängnisverhütung könnte einen breiten und leichten Weg zur ehelichen Untreue und allgemeinen Aufweichung sittlicher Zucht auftun. Da werden jetzt schon Worte verwendet, bei denen sich heutzutage jedem die Haare sträubt.
Ja.
Sittliche Zucht, brauchen wir sowas? Also das wurde sozusagen eingerissen, dass es sowas überhaupt braucht, dass der Mensch hat diesen Sexualtrieb, der sehr stark ist, der besonders stark ist, wenn er jung ist und der ist in Männern besonders stark ist, so dass sie bereit sind, wenn sie die Gelegenheit bietet, Frauen zu vergewaltigen in Kriegen. Mit dem Trieb sind wir konfrontiert. Ja, der sorgt dafür, dass die menschliche Rasse weitergeht und der muss durch Selbstbeherrschung gezügelt werden und dem Geist unterstellt werden. Das ist die menschliche Aufgabe. Und wir haben gesagt, nein, Lustbefriedigung. Ja? Und jetzt sagt er hier, es ist ein leichter Weg zur ehelichen Untreue. Was sehen wir heute? In jeder Zeitung lesen wir nichts anderes. Die ganzen Promis ununterbrochen. Und wir haben, ist der Seitensprung ist okay. Und die Familien brechen zusammen. Und wir haben eine Scheidungsrate, die innerhalb von zwischen 65, also innerhalb von 10 Jahren, Nach 68 haben sich die Scheidungen verdoppelt. Verdoppelt. Und was heißt Scheidung?
Ja,
das Unglück, was bedeutet das? Ich bin selbst geschieden. Ja, ich weiß, was es bedeutet. Scheidung ist ein unglaublicher, tiefer seelischer Riss in den Kindern, auch in den Erwachsenen, aber vor allem in den Kindern. Und verursacht der Gesellschaft, also ruiniert eigentlich die Basis dieser Gesellschaft.
Also Sie sehen also auch eine gesellschaftliche Bedeutung eben aufgrund der hohen Anzahl von Scheidungen, eben der Verdopplung, dass das bis heute sozusagen das gesellschaftliche Gefühlsleben durcheinander bringt.
Es sollten doch mal die Ökonomen einfach hergehen und sagen, was es für Kosten, nur, und der Kostenpunkt zieht ja bei uns immer, was es für Kosten verursacht, dass die Kinder geschwächt werden durch das Zerbrechen der Familie, dass sie abfallen in den Leistungen, dass sie in die Drogen reingehen, in die Kriminalität, in suizidal werden und so weiter. Ja? Und was das an Therapie und an und sozialen Diensten und so weiter alles braucht. Also das sollen sie mal einfach ausrechnen, ja, was die Belastung, die für unsere Gesellschaft daraus entsteht, ganz abgesehen von der spirituellen Dimension davon.
Ja. Ja.
Der zweite Punkt ist, die Männer könnten die Ehrfurcht vor der Frau verlieren und sie zum bloßen Werkzeug ihrer Triebbefriedigung erniedrigen. Das ist in der Tat geschehen.
Aber ist es nicht auch so, dass wir mittlerweile nicht an einem Punkt angelangt sind, wo selbst auch Frauen
ganz genau,
die sexuelle
ja.
Ehrfurcht vor dem Mann verlieren?
Ich würde sagen, das ist ganz genau der Fall, was verheerend ist. Denn es war, ist eigentlich zu allen Zeiten die Frau gewesen, wie sie die Fruchtbarkeit nicht in sich abschneiden konnte, die Diva, die den Mann, der sehr viel stärker von seinen Hormonen gesteuert ist, ja, das Testosteron ist 20 Mal stärker beim Mann als bei der Frau, die führende Kraft war, diesen Zähmungsprozess, diesen Ordnungsprozess, da die treibende Kraft zu sein, ja, die sie auch rein aus Selbstschutz schon, denn wenn eine Frau schwanger wird, weiß sie, sie ist für das Kind verantwortlich, der Mann kann gehen. Und das ist zusammengebrochen durch die Verhütung. Und aus den Schulen weiß ich von meinen Kindern auch, es sind die Mädchen sind früher geschlechtsreif, als es die Jungs sind. Mhm. Die Mädchen gehen ran. Ja, und wenn ich mir jetzt anschaue, wie die Mädchen angezogen sind, es kann einen nur erbarmen.
Was natürlich dann wiederum eine direkte Folge auf die Zerbrechlichkeit von Familien
natürlich.
Hat.
Ja.
Gegründet werden natürlich klar, wer vorher viele Erfahrungen gesammelt hat oder so, der meint immer, dass es irgendwo anders mal besser gewesen
ist. Deswegen habe ich dieses Bild auf meinem Buch, das zerrissene Herz, weil ich durch diese Frühsexualisierung und die Gesellschaft, die Jugend reintreibt, die tiefsten Verwundungen entstehen und ich einfach nicht mehr bindungsfähig bin, wenn ich es ein paar Mal gemacht habe. Ja? Aber da greifen wir jetzt vor. Wir sind eigentlich noch bei den Punkten, die der Papst selber schon gesehen hat als Problem. Der dritte Punkt war, man gebe staatlichen Behörden gefährliche Macht in die Hand, sich über sittliche Grundsätze hinwegzusetzen. Und ich finde es auch schon erstaunlich, diese Weitsicht, diese prophetische Weitsicht, denn er hat zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehen können, was jetzt passiert ist, dass nämlich der Westen seine Entwicklungshilfe daran koppelt, dass Verhütungs-, Abtreibungs- und Sterilisationsprogramme laufen, weil wir alle im Kopf haben, die Bevölkerungsexplosion, wir wollen einfach reiner, total egoistischer Selbsterhaltungstrieb, die dürfen nicht so viele werden, wird der Raum und unser ökonomischer Spielraum kleiner. Und deswegen nur der Westen koppelt Entwicklungshilfe an diese ganzen Programme, so dass man in manchen Ländern sagen kann, man kommt leichter an eine Abtreibungsklinik als an frisches Wasser. Ja?
Man fragt
und,
das, welches,
und da ist, steht es schon. Da
man
steht
fragt
es
sich
schon,
auch,
ja?
Welches Menschenbild dann dahinter ist, ja. Wenn man tatsächlich eine solche Politik verfolgt.
Ja, und in China ist diese aberwitzige Ein-Kind-Politik, wo ich eine Genehmigung brauche von den staatlichen Behörden, dass ich, also für ein Kind, ja, und ich darf nur eins kriegen, und ich werde zur Abtreibung und zur Sterilisation gezwungen, und wenn ich doch eins kriege, hat es miserable Chancen, kriege ich keine Wohnung und so weiter, richtige Repressalien.
Diese Ein-Kind-Politik, die Sie ansprechen, wurde ja damals eben auch unter kommunistischer Herrschaft eingeführt, eben auch in der Überzeugung, dass man selbst in diesen ureigensten familiären oder auch persönlichen Bereich, individualisierten Bereich des Menschen eingreifen kann. China leidet ja heute eben darunter unter einem enormen Männerüberschuss.
Ja, genau.
Und auch wenn es immer noch als Zukunftsmarkt gerade in wirtschaftlicher Hinsicht angepriesen wird, häufig gibt es auch genauso viele Ökonomen, die eben auch die Dimension im Auge haben, dass die Chinesen große Probleme damit bekommen werden, dass eben die Kinder oder die jungen Menschen, die es dort gibt, häufig erstens in der Überzahl Männer sind. Das heißt also, ich habe nicht mehr ein gleiches Verhältnis. Und zweitens, vor allen Dingen, sind das ja natürlich auch alles kleine Prinzen, denn das sind ja in der Regel dann Einzelkinder gewesen, die dann eben natürlich auch dementsprechend behandelt worden sind. Man wusste, man darf kein anderes Kind mehr haben. Das sind also alles Leute, die eigentlich gewohnt sind, sie kriegen alles, sobald sie es wollen.
Genau.
Also eigentlich eine riesige soziale Folge,
klar.
Mit der heute selbst ein Riesenstaat wie China kaum noch zu umzugehen.
Also was da ein kommunistischer Staat gemacht hat, haben wir freiwillig gemacht.
Ja.
Wir wollten einfach keine Kinder mehr, und das sagt der Papst hier auch schon. Er sagt, dass die Weitergabe des Lebens wird der Willkür des Menschen ausgeliefert. Das ist geschehen. Und wo sind wir jetzt? Das allergrößte Problem, was vor uns liegt, ist die sogenannte demografische Wende. Das ist so ein Fremdwort. Das heißt, es ist jetzt schon ein Drittel, die nächste Generation ist ein Drittel kleiner, eure Generation ist ein Drittel kleiner als meine.
Ja.
Und wir wissen inzwischen alle, dass die sozialen Sicherungssysteme zusammenbrechen werden. Da gibt es überhaupt keine Frage mehr. Also es kommen einfach riesige Probleme auf uns zu. Gleichzeitig mit der Globalisierung und so weiter, ja. Und das hat der Papst schon gesehen. Also er hat es nicht in diesem Ausmaß gesehen, aber er hat gesehen, aus einer Erkenntnis der göttlichen Ordnung war er in der Lage, das schon zu erkennen und zu sagen, wir dürfen die Fruchtbarkeit nicht der Willkür des Menschen ausliefern, dass es 40 Jahre später, nicht 40 Jahre, die Geburtenrate ist in 10 Jahren von 2,4 auf 1,3 gefallen, innerhalb von 10 Jahren. Ja? Und seitdem sind die Probleme absehbar, nur wollte es kein Mensch wissen. Ja, es war die ganze Zeit, ist es einfach statistisch berechenbar. Also es ist sofort passiert, ja.
Sie sprachen gerade über die Willkür im Umgang mit dem menschlichen Leben. Abgesehen jetzt eben von der Willkür im menschlichen Leben, bei der Lebensplanung ist natürlich auch die technische Dimension des Ganzen zu sehen. Wir haben später eben Abtreibung, Präimplantationsdiagnostik, all diese ganzen Dinge, mit denen wir uns heute auch politisch beschäftigen müssen. Meinen Sie, das war alles schon so im Blick von Paul VI. Enthalten?
Wir haben angefangen an dem zentralen Punkt des Zusammenwirkens von Gott und Mensch, der Sexualität, ist rumzupfuschen. Und haben diese Tür aufgerissen und jetzt gehen wir von einem furchtbaren Grenze nach der nächsten überschreiten wir. Ja? Das Schlimmste ist natürlich die Abtreibung. Verhütung hat absolut nicht dazu geführt, die Abtreibung zu senken, sondern im Gegenteil, die Abtreibungszahlen schießen zu lassen, weil die Gesetzgebung das auch immer mehr ermöglicht hat. Also es wird eigentlich eine Tür nach der anderen aufgerissen. Jetzt haben wir die Abtreibung. Jetzt fangen wir natürlich auch an zu selektieren. Also es geht einfach von einem Bösen geht es zum anderen weiter.
Das heißt, einmal am Wert des Menschen gefuscht, genau. Hat zur Folge,
genau. Dass danach... Genau, und zwar an seinem entscheidenden Punkt der Sexualität. Ja, und es geht dann bis zum Klon und die verbrauchende Embryonenforschung und das alles. Wir gehen ins Geheimnis und wir wollen uns die Wissenschaftler wollen sich das Geheimnis des Lebens bemächtigen.
Das heißt, wie hat denn dann die christliche Ehe mit der Sexualität umzugehen, um es mal positiv zu formulieren?
Ja, natürlich, es ist Keuschheit vor der Ehe, es ist die Jungfräulichkeit vor der Ehe und es ist auch die Keuschheit in der Ehe. Das heißt, dass die Ehegatten zusammenkommen und im Prinzip sich vollkommen zum Geschenk machen und das heißt auch die wechselseitige Fruchtbarkeit annehmen in verantworteter Elternschaft. Also die Kirche lehrt immer, wir müssen verantwortlich sein für die Zahl unserer Kinder, wir unsere Verelternschaft verantwortlich und dazu gibt es die Möglichkeit der natürlichen Empfängnisregelung.
Paul VI. Hat damals allerdings Probleme gehabt, diese Linie auch selbst innerhalb der Kirche so vertreten zu können.
Absolut. Bischofskonferenzen in verschiedenen Ländern, bei uns war es die Königsteiner Erklärung, die ich dann auch gelesen habe. Da habe ich Seiten und Seiten gelesen von Gehorsam gegenüber dem Lehramt, von der Kirche, die Lehre Christi zu vertreten hat, dass die Gläubigen sich dem zu fügen haben. Und dann kommt plötzlich... Aber wir sind in dieser Frage, ist die Ausnahme, wir sind unserem Gewissen verantwortlich. Das heißt, es wird plötzlich von unseren Hirten, von unseren Bischöfen, wird plötzlich gesagt, ihr müsst dem Lehramt nicht folgen, ihr seid eurem Gewissen verantwortlich. Das wird in große Worte gehüllt, unterm Strich bleibt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Und das ist sehr verhängnisvoll. Und ich bin der Meinung, dass durch diesen Schritt hat die Kirche eigentlich ihr ganzes Territorium aufgegeben, was ihr wesensmäßiges, also ihr zentrales Territorium ist, wie soll der Mensch leben? Und die ganzen Ergebnisse, die sehen wir.
Die Kirche hat damals die Zeichen der Zeit erkannt. Paul VI. In Personam, der Papst, hat die Gefahren erkannt. Die Kirche tut es auch heute noch. Wir sind also auch aufgefordert, die Zeichen der Zeit zu erkennen. In diesem Sinne, tschüss und auf Wiedersehen. We'll be right back.